Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Passend hält. Das heißt also, Sie sollten Ihre Erinnerungen in jedem Fall immer sehr misstrauen. Das sind nämlich ganz komplizierte Prozesse, die da ablaufen in unserem Gehirn. Und was wissenschaftlich eindeutig erwiesen ist, ist, dass sich ein Mensch nicht an Geschehnisse aus seinen ersten zwei Lebensjahren, das geht dann bis ins dritte hinein, erinnern kann, weil es da so etwas wie eine infantile Amnesie gibt. Das heißt, es ist überhaupt nicht möglich. In meinem Buch, in meinem Roman geht es um eine ganz spezielle Art von Erinnerung, die folgendermaßen entsteht. Eine erwachsene Frau geht, weil sie irgendwelche Probleme hat, zu einer Psychotherapeutin und im Laufe dieser Sitzungen wird herausgearbeitet, dieses Wort ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang, dass es in der dass die Frau in ihrer Kindheit von ihrem Vater oder manchmal Bruder, Onkel, Großvater, was auch immer, sexuell missbraucht worden ist. Damit werden diese Probleme der Frau erklärt. Von diesem Thema habe ich das erste Mal erfahren im letzten Jahr, als ich jemand kennengelernt habe, einen Mann, der mir seine Geschichte erzählt hat, wo genau das passiert ist. Die erwachsene Tochter kam zu ihm und hat gesagt, du Schwein, hast mich missbraucht, als ich ein Kind war. Der Vater ist natürlich aus allen Wolken gefallen. Und als ich diese Geschichte hörte, fand ich das Thema so interessant, dass ich begonnen habe zu recherchieren und feststellte, was dann auch dieser Mann festgestellt hat, dass das gar nicht so selten vorkommt. Es gibt sogar einen Verein in Deutschland, der nennt sich False Memory Deutschland e.V. Der hat mich bei den Recherchen zu diesem Buch sehr unterstützt, hat mir also auch 7 Betroffene vermittelt, die mir ihre Geschichte erzählt haben, die in irgendeiner Weise in diesen Roman Eingang gefunden hat. Das ist übrigens ein Phänomen, was es in Amerika schon viel früher gab, nämlich in den 90er Jahren fing das dort an, als, wie auch in Europa übrigens, diese Tabuisierung des, laute Kaffeemaschine, diese Tabuisierung des kindlichen Missbrauchs in der Familie, die es ja unzweifelhaft gibt, also diesen Missbrauch gibt es ja, und es wurde ja Jahre und Jahrzehnte lang tabuisiert. Und als Gegenbewegung zu dieser Tabuisierung ist dann das krasse Gegenteil eingetreten, nämlich alles wurde dann darauf zurückgeführt. Und in Statistiken kann man sehr schön sehen, wie diese Fälle dann auf einmal sprunghaft angestiegen sind. Also wie gesagt, zunächst in Amerika. Dann passiert aber Folgendes. Einige der vorgeblichen Opfer, denen ist dann irgendwann klar geworden, hey, das stimmt nicht. Und dann kam es, wie es in Amerika auch heute noch üblich ist, zu ganz vielen Prozessen, Schadensersatzprozessen, wo die Psychotherapeuten zur Kasse gebeten worden sind. Und sie wissen, dass das in Amerika immer sehr teuer wird. Und dann setzt ein Umdenken ein und plötzlich wurde nicht mehr hinter jedem Problem, das eine erwachsene Frau hatte, sexueller Missbrauch in der Kindheit vermutet. Also ich fand das Thema jedenfalls sehr interessant und habe beschlossen, darüber einen Roman zu schreiben. Es gibt eine fiktive Rahmenhandlung, wo so eine Familie geschildert wird. Vater Finanzbeamter kurz vor der Rente, Mutter Jugendamtsmitarbeiterin, Tochter Gymnasiallehrerin, die aber weder in ihrem Beruf noch in ihrem Privatleben so richtig zurechtkommt. Und ein Sohn ist auch noch da. Und was jetzt natürlich für mich die besondere Herausforderung und die Schwierigkeit war, neben all dem, was ich recherchieren konnte, was aber für mich der Kernpunkt war, wie läuft es in so einer Therapiesitzung ab? Was wird da geredet? Was muss da passieren, damit einer Frau, die zunächst mal überhaupt nichts davon ahnt oder weiß, so etwas eingeredet werden kann? Das hat mich interessiert. Und natürlich waren da meine Recherchemöglichkeiten, stießen da an ihre Grenzen, weil keine Psychotherapeutin würde sagen, ja, also ich mache das so und so und dann sagt die mir das. Und da es sehr wenig Fälle gibt, leider, wo diese Frauen tatsächlich dann irgendwann mal sagen, nee, das ist nicht passiert, das habe ich mir einreden lassen. Leider Gottes werden da sehr, sehr viele Familien zerstört und bleiben auch zerstört, weil die Frau, und das kommt dann noch als zweites Thema dazu, sich in ihrer Opferrolle zunächst einmal auch ganz wohl fühlt und viele Probleme, die sie hat, dann auf diesen Missbrauch zurückführen kann, ja. Also musste ich mir da was ausdenken, wie könnten solche Therapiesitzungen ablaufen. Habe ich natürlich auch im Internet mal so ein bisschen gegoogelt und die Rahmenbedingungen, von denen ich jetzt lese, die habe ich mir nicht ausgedacht. Also da gibt's tatsächlich, habe ich tatsächlich so eine Praxis gefunden, die geschrieben hat, wie bei ihr so die Sitzungen ablaufen, rein äußerlich. Also das habe ich mir nicht ausgedacht. Alles andere, die Gespräche und so weiter, aus denen ich jetzt lesen werde, sind fiktional und die habe ich mir ausgedacht. Also jetzt lese ich einfach ein paar Stück, ja? Eins. Nachdem ich einige Psychotherapeuten angerufen und wegen eines Termins gefragt habe, werde ich nun doch versuchen, über eine etwas andere Schiene der Ursache meiner Probleme auf den Grund zu gehen. Ich habe einfach keine Lust, nochmal Monate zu warten, bevor es losgeht. Im Netz habe ich eine Heilpraktikerpraxis gefunden, die interessante Methoden anbietet. Mit Aufstellungen, Hypnose und Rückführungen, die dort ebenfalls unter anderem angeboten werden. Kann ich zwar nicht viel anfangen, aber das, was unter dem Punkt Synergetik steht, scheint mir einleuchtend. Es ist eine naturwissenschaftlich begründete Heilmethode und es dauert immerhin bei dieser Behandlung nicht Jahre, bis man mit einem Ergebnis, das heißt einer Verbesserung der Symptomatik, rechnen kann. Ob meine Beihilfestelle und die Privatkasse die Kosten übernehmen, weiß ich allerdings noch nicht. Es wäre mir aber auch egal, wenn ich das aus meiner eigenen Tasche zahlen müsste. Immerhin bestünde dann auch nicht die Gefahr, dass mein Arbeitgeber etwas davon mitbekommt. Gestern nun hatte ich meine erste Therapiestunde. Vor 2 Tagen hatte ich das Vorgespräch, in dem ich der Therapeutin meine Probleme geschildert habe. Frau Neumann ist etwas älter als ich und sehr nett. Zur Vorbereitung und Unterstützung der Tiefenentspannung verband mir Frau Neumann mit einem Seitenschall die Augen. Das sei wichtig, sagte sie, damit ich wirklich gut entspannen und die Umwelteinflüsse ausblenden kann. Ich legte mich auf eine bequeme Liege, die in dem geschmackvoll eingerichteten Behandlungszimmer stand. Dann hat sie leise Entspannungsmusik angestellt. Ähnlich wie beim autogenen Training hat sie dann einen Text gesprochen, mit dem sie mich auf meinen Körper fokussiert und meinen Atem, den Herzschlag und die Gedanken zur Ruhe gebracht hat. Vor sich sehen Sie eine Treppe, sagte sie anschließend. Steigen Sie diese Treppe hinunter und betreten Sie den Raum, der sich auftut. Dann hat sie mir Fragen gestellt zu dem, was ich dort in diesem Raum sehe und fühle. Zuerst habe ich gar nichts gesehen, weil es dunkel war. Dann, als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah ich einen Haufen Gerümpel herumliegen. Entfernt erinnerte mich das an unseren Keller zu Hause. Da wurde auch alles hineingestellt, was man gerade oben im Haus nicht brauchte. Entsprechend chaotisch sah es aus. Ich spürte auch deutlich, dass da etwas lauerte, was mir Angst machte. Keine Ahnung, was das sein könnte. Frau Neumann hat mich auch überhaupt nicht gedrängt, irgendwas zu erzählen, hat mir Zeit gelassen. Ich werde Ihnen helfen, sich besser zu fühlen, hat sie mir gesagt. Keine Ahnung, wie sie das anstellen will, nur durch Reden sicher nicht. Nach dieser tiefen Entspannung mit Fragen und Antworten gab es eine ca. 10-minütige Nachruhephase, in der ich über das Gesagte und Erlebte noch einmal sinnieren konnte. Anschließend holte mich Frau Neumann sanft zurück und wir besprachen die Dinge, die während der Entspannung so nach oben gekommen waren. Erst nach 3 Stunden verließ ich ihre Praxis wieder. Und obwohl ich irgendwie ganz schön fertig war, fühlte ich auch eine Erleichterung. Nur weil ich einfach mal gesagt habe, was mir so alles im Kopf herumgeht. Auch über meine Zweifel habe ich gesprochen und das Gefühl, ständig irgendwelchen Anforderungen und Ansprüchen nicht zu genügen. Eigentlich hat sie fast gar nichts gesagt in dieser Stunde. Aber die Art, wie sie zugehört hat, so zugewandt und freundlich, das hat mir gut getan. Ich hatte einmal nicht das Gefühl, mich verteidigen und rechtfertigen zu müssen. Nicht vor anderen und nicht vor mir selbst. Aber ob das reicht? So, die zweite Sitzung. Wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben? Mir war klar gewesen, dass irgendwann auch meine Kindheit zur Sprache kommen würde. Ist ja schließlich immer so in Therapien. Doch ich kann Frau Neumann nur das sagen, was ich weiß, nämlich nichts. Ich kann mich kaum an Dinge aus meiner Kindheit erinnern. Wieder liege ich mit verbundenen Augen auf der Liege und im Hintergrund läuft leise Entspannungsmusik. Wieder bin ich diese Treppe hinabgegangen und in den Keller gekommen, der immer noch so chaotisch aussieht, aussah wie beim ersten Mal. Versuchen Sie, bis zu Ihrer ersten Erinnerung zurückzugehen. Was war das Früheste, an das Sie sich erinnern? Ich höre das Ticken der Standuhr. Sie war mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Tick, tack. Ich merke, wie sich irgendetwas in mir dagegen wehrt, mich zu erinnern. Lassen Sie die Erinnerungen zu, mahnt mich die leise und doch feste Stimme der Therapeutin. Als ob sie meinen Kampf sehen kann. Ich gebe meine Blockade auf. Lasse die Bilder zu, die kommen. Spreche stockend über das, was ich sehe. Ich stehe an der Wiege meines Bruders, Georg. Er muss gerade geboren worden sein. Ich war damals 4. Ich halte mich am leicht gewölbten Rand des Korbwagens fest. Richtig, es ist keine Wiege, es ist so ein Stubenwagen, den man umherrollen kann. Ich blicke auf ihn. Er schläft. Er hat ein süßes Gesichtchen, so friedlich und vollkommen. Meine Hand greift hinein in den Wagen in Richtung Gesicht. Erschrocken reiße ich mir die Binde von den Augen und setze mich auf der Liege auf. Nein, ich will nicht weiter an meine Kindheit denken. Was habe ich getan? Die Stimme von Frau Neumann beruhigt mich. Was für Gefühle hatten Sie eben bei diesem Erinnerungsbild? Ich zögere. Aufmunternd nickt sie mir zu. Wut, Scham, Schuld. Waren Sie eifersüchtig auf Ihren Bruder? Muss wohl so gewesen sein. Ich nicke. Denken Sie, dass Sie ihm etwas angetan haben oder antun wollten? Das war meine Angst. Mein Gefühl sagt mir, dass es vermutlich so war, aber ich will es gar nicht so genau wissen. Sie brauchen sich nicht zu schämen. Selbst wenn Sie Ihren Bruder geschlagen oder gekratzt haben, diese Reaktion des älteren Geschwisterchens ist völlig normal, wie Sie sich denken können. Da ist plötzlich jemand, der einem die ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern streitig macht. Ein Eindringling, ein Störenfried. Sie waren ein kleines Kind. Sie haben die Konsequenzen ihres Handelns nicht erkennen können. Ich beruhige mich langsam, stehe auf und setze mich wieder auf den Stuhl ihr gegenüber. Genug Vergangenheit für heute. Das scheint auch Frau Neumann zu akzeptieren. Versuchen Sie bis zu unserer nächsten Sitzung ein wenig mehr über Ihre Gefühle Ihrem Bruder gegenüber herauszufinden. Vielleicht kommen dann noch andere Erinnerungsbilder. Schreiben Sie alles auf, an was Sie sich erinnern und auch die Gefühle, die Sie bei diesen Erinnerungen haben. Wie benommen verlasse ich die Praxis. Draußen muss ich erstmal eine Weile herumlaufen. Dabei wird mir immer klarer, dass es tatsächlich ungewöhnlich ist, dass ich so wenig Erinnerungen an meine Kindheit habe. Eigentlich sind es nur die Erinnerungen meiner Eltern, die sich mir eingepflanzt haben, während wir Fotoalben betrachteten und mir Mama und Papa Episoden erzählten, die im Zusammenhang mit einzelnen Fotos standen. So, die nächste Sitzung. In der letzten Sitzung habe ich Frau Neumann von meinen Essstörungen während der Pubertät erzählt und von meinem Aufenthalt in der Psychiatrie. Warum, hat sie mich gefragt, meinen Sie, dass Sie damals so ein Verhalten an den Tag gelegt haben? Ich erzähle ihr das, was wir in der Klinik herausgearbeitet haben. Identitätsfindung, Überforderung, Umbau des Gehirns, hoher Anspruch an mich selbst und ein Gefühl des Nichtgenügens. Haben Sie auch über mögliche andere Ursachen gesprochen? Was meinte sie? Essstörungen sind manchmal auch ein Hinweis auf sexuellen Missbrauch. Sie sah mich so komisch an dabei. Ich wies diesen Gedanken sofort vehement zurück. Das traf auf mich nicht zu. Wehren Sie sich nicht gleich dagegen. Lassen Sie diesen Gedanken zu, auch wenn er Ihnen im Moment vielleicht abwegig erscheint. Versuchen Sie, sich zu entspannen. Die hatte gut reden, kam mit so einem Hammer und ich sollte mich entspannen. Das wäre auch eine Erklärung, warum Sie sich so schlecht an Ihre Kindheit erinnern können und dafür, warum es Ihnen nicht gut geht. Denn selbst wenn Sie Ihre traumatischen Erinnerungen verdrängt haben, vergisst Ihr Körper nichts. Er wird Sie immer wieder daran erinnern, dass etwas gewesen ist. Aber es war nichts. Ich schrie es fast. Nachdem ich mich aufgesetzt und die Augenbinde heruntergerissen hatte, sah ich, dass Frau Neumann nachsichtig lächelte. Lassen Sie sich Zeit. Überlegen Sie sich zu Hause in aller Ruhe, ob etwas gewesen sein könnte. Lassen Sie diese Möglichkeit zu. Lehnen Sie sie nicht von vornherein ab. Wenn Sie bereit sind, gesund zu werden, werden Sie möglicherweise zunächst Träume über Missbrauchserlebnisse haben. Schreiben Sie diese Träume auf. Dann, wenn Sie soweit sind, Fortschritte zu machen, werden Sie Bilder sehen und Tagträume haben. Wenn Sie bereit sind, Ihre Probleme endgültig durchzuarbeiten, werden Sie im Wachzustand umfassende, deutliche Erinnerungsbilder haben. Was erzählte Frau Neumann da? Glaubte sie allen Ernstes daran, dass ein frühkindlicher Missbrauch der Grund für meine Probleme war? Ich beschloss erstmal nichts zu sagen. Schließlich wollte ich sie nicht gegen mich aufbringen. Sie schien sich so sicher zu sein. Sie hatte immerhin eine entsprechende Ausbildung und jahrelange Erfahrung. Und ich brauchte sie. Endlich jemand, vor dem ich den Sack mit meinem Seelenmüll auskippen konnte. Ich stand auf und setzte mich auf den Stuhl, ihr gegenüber. In mir war eine Wut und ich wusste nicht, gegen wen diese Wut eigentlich gerichtet war. Nervte mich das Insistieren auf eine abwegige Erklärung von Frau Neumann? Glauben Sie mir, sagte diese jetzt, auf dem Stuhl, auf dem Sie gerade sitzen, saßen vor Ihnen schon jede Menge Frauen, die genau wie Sie vehement bestritten haben, sexuell missbraucht worden zu sein. Am Ende unserer gemeinsamen Erinnerungsarbeit gab es keine, die nicht genau zu diesem Ergebnis gekommen ist. Konnte das wirklich sein? War das des Rätsels Lösung? Die Lösung und Erklärung für all meine Probleme? Mein Scheitern, meine Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen, meine Unzufriedenheit mit dem Leben und meiner Situation? Ich floh fast aus der Praxis und lief ziellos im nahen Park umher. Die Bäume sahen ohne ihr Leib aus wie knorrige Gespenster, die ihre Knochenarme in einen trübgrauen Himmel streckten. In der Luft waren feine Nebeltröpfchen und Nesten mein Gesicht. Der Winter hatte noch nicht einmal begonnen. Lesen Sie das wundervolle Buch von Ellen Bess, Trotz allem, hatte mir die Therapeutin noch mit auf den Weg gegeben. Ein Buch, ob ich darin eine Antwort auf all meine Fragen finden würde? So. Die Träume kommen tatsächlich. Wie Frau Neumann vorausgesagt hat. Obwohl ich mich sonst an kaum einen Traum erinnere, wache ich seit ein paar Wochen sogar nachts davon auf und schreibe ihn dann gleich in mein bereitliegendes Heft. Ich sehe mich als kleines Mädchen in dunklen Fluren und Zimmern stehen. Ich fürchte mich vor der Dunkelheit und vor dem, was dahinter Türen und Vorhängen in den Schatten lauert. Wilde Tiere, böse Menschen, mein Vater. Mir ist eingefallen, dass es tatsächlich in unserem Flur einen Vorhang gab, hinter dem die Treppe in den Keller versteckt war. Natürlich war da auch noch eine Tür, aber eben auch ein Vorhang, weshalb auch immer. Zwischen Tür und Vorhang stand der Staubsauger und ein Mop. An diesem Vorhang musste ich immer vorbeigehen, wenn ich von meinem Schlafzimmer auf die Toilette wollte. Warum ich kein Licht machte, wenn ich in der Nacht aufs Klo musste, weiß ich gar nicht. Oder habe ich mich trotz Licht gefürchtet? In meiner Erinnerung ist es immer dunkel. Ich taste mich mit den Händen an der Wand entlang, mache um den Vorhang einen großen Bogen, höre es dahinter zischen und drohend fauchen, kann mein Pipi kaum halten, bin so froh, wenn ich endlich das Bad erreicht habe, wo ich dann Licht mache und dem, was da so drängend aus mir heraus will, freien Lauf lassen kann. Wie alt bin ich da? 6, 7? Sind das solche Erinnerungen, von denen Frau Neumann gesprochen hat, die auf einen Missbrauch hinweisen sollen? Ist der Vorhang mit den Geistern dahinter nur eine Metapher für das, wovor ich wirklich Angst hatte? In dem Buch, das mir die Therapeutin empfohlen hat, stehen verschiedene Punkte, anhand derer man erkennen kann, ob man missbraucht worden ist. Es sind eigentlich Fragen. Zum Beispiel: Wurdest du auf eine Art gestreichelt, geküsst oder umarmt, die dir gar nicht gefiel? Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten, wie die, ob jemand in mich eingedrungen ist. Letzteres kann ich mit ziemlicher Sicherheit verneinen. Bei ersterem muss ich immer an die Verwandtenbesuche denken, bei denen es üblich war, von Tanten, Onkels und Großeltern abgeküsst zu werden. Ich habe dieses feuchte Abknutschen immer gehasst. Genauso wie das Wegwischen eines Schmutzflecks im Gesicht mit Hilfe eines Taschentuchs, auf das Mama vorher noch kurz draufgespuckt hatte. Die Erinnerung an den Geruch bringt mich heute noch zum Würgen. Doch es wäre mir als Kind nicht im Traum eingefallen, die Erwachsenen aufzufordern, mich nicht mit ihren feuchten Küssen zu belästigen. Man war zu meiner Zeit einfach Kind und das hieß vor allem ausgeliefert und zum Gehorsam verpflichtet. Die Frage, hat man über deinen Körper geredet oder sich über ihn lustig gemacht, kann ich auch bejahen. Doch es war nicht mein Vater, der das getan hat. Mein Vater hat meinen Körper nie interessiert. Jedenfalls kann ich mich an kein Erlebnis erinnern, bei dem das Gegenteil zutage trat. Aber in meiner Pubertät, als ich eine der wenigen war, die in meiner Klasse noch keinen Freund hatte, noch keinen Freund und auch noch keinen Busen, da hörte ich ständig Bemerkungen meiner Mitschüler in der Art, dass ich wohl noch ein paar Jahre auf die Weide müsste. Deshalb begann ich dann ja auch wie verrückt, alles in mich hineinzustopfen, was Kalorien hatte. Und es half. Ich wurde dicker. Und ich konnte nicht mehr aufhören zu essen. Bald wurde darüber gelästert, was ich für eine fette Sau sei. Dass ich da wohl irgendwas falsch verstanden hätte. Irgendwie entsprach ich nie dem Schönheitsideal. Doch mein Vater hatte damit nichts zu tun. Dem waren meine pubertierenden Probleme nicht wichtig. Wenn ich heute darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, mein Vater hat mich gar nicht bemerkt. Mit Georg hat er wohl mehr anfangen können. Er war schließlich ein Junge. Also ist er mit ihm manchmal zum Angeln gefahren oder hat ihn zu anderen Männersachen mitgenommen. Auf die Idee, ob ich vielleicht Lust hätte mitzukommen, ist er, glaube ich, gar nicht gekommen. Habe ich mich zurückgesetzt gefühlt? Sieht ein pubertierendes Mädchen ihren Vater nicht als ersten Menschen des anderen Geschlechts, als ihren Helden gewissermaßen, von dem sie sich bewundert, in ihre Frauenrolle bestärkt fühlen will? Bis jetzt jedenfalls hat mich das Buch nicht davon überzeugen können, dass ich tatsächlich missbraucht worden sein könnte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht das ist, was Frau Neumann hören will. Aber ich kann ja schließlich nicht irgendwas erfinden, nur damit meine Therapeutin zufrieden ist. Mir fällt ein Spiegelartikel ein, in dem es um die sogenannten Wormser Prozesse ging. Mit den Kindern wurde ja genauso verfahren. Sie wurden so lange immer und immer wieder befragt, bis sie die anscheinend gewünschten Antworten gegeben haben. Einfach nur, damit sie ihre Ruhe hatten und die Erwachsenen zufrieden waren. Aber ich bin kein Kind. Ich werde mir nicht irgendwas einreden lassen. Morgen habe ich wieder einen Termin. So, 3 Minuten habe ich noch, ganz kurz. Haben Sie darüber nachgedacht, ob Sie in Ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden sein könnten? So empfängt mich Frau Neumann zu unserer nächsten Sitzung. Ich bejahe den ersten Teil der Frage und verneine den zweiten. Sie blickt zweifelnd. Haben Sie das Buch gelesen, was ich Ihnen empfohlen habe? Ich bin noch nicht fertig, es ist zu dick und ich muss über die einzelnen Kapitel erst nachdenken. Es sind zu viele Informationen. Frau Neumann nickt verständnisvoll. Ein wirklich hilfreiches Buch. da haben Frauen viele wichtige Dinge geschrieben. Dinge, die aus ihrer Erfahrung und der vieler anderer Überlebender gespeist sind. Überlebende. Dieses Wort begegnet einem tatsächlich ständig in diesem Buch. Wie sich das anhört. Ich kenne den Begriff nur für Überlebende von KZs oder Katastrophen, Flugzeugabstürze, Erdbeben, Terroranschläge. Es scheint mir in diesem Zusammenhang fehl am Platze. Doch ich will nicht mit Frau Neumann diskutieren. Wieder das Ritual mit der Augenbinde und der Trance. Was werde ich wohl diesmal in dem Raum am Fuß der Treppe sehen? Diesmal ist der Raum leer. Kein Gerümpel, nichts. Ich bin etwas irritiert. Die leise Stimme von Frau Neumann dringt in mein Bewusstsein. Lassen Sie uns doch heute ein wenig über Ihr selbstverletzendes Verhalten sprechen. Können Sie sich noch an das erste Mal erinnern? So, jetzt breche ich aber ab. Wer zu dem Thema tiefergehende Fragen hat, kann sich gern bei mir da hinten irgendwo nochmal irgendwie melden. Und ansonsten bin ich auch noch eine Weile am Stand des Self-Publisher-Verbandes hier um die Ecke anzutreffen. Das ist die Nummer D512. Und ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Messetag.
Okay, oh, das ist immer so ein bisschen wie der Moment, wenn man eine Filmaufnahme von sich hört und man denkt, oh Gott, das ist meine Stimme. Ja, vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen. Ich freue mich, dass so viele Stühle hier besetzt sind. Ich hatte gestern meine eigene kleine Feuerprobe in Sachen Lesung. Also ich durfte gestern im Rahmen des Programms Leipzig liest meine erste Lesung auch geben und freue mich natürlich, dass ich jetzt heute die erfolgreichen 4 Tage auch hier auf der Messe nochmal mit einer kurzen Lesung ausklingen lassen darf. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich weiß nicht, ich sehe ein paar Gesichter, die ich jetzt auch schon an meinem Messestand besuchen, oder beziehungsweise Besucher, die mich an meinem Messestand besucht haben. Und freue mich natürlich, dass ich Sie davon überzeugen konnte, auch hier hinzukommen. Mein Name ist Anna Hanel. Ich bin jetzt 21 Jahre alt und komme aus, ich würde jetzt nicht sagen dem schönen Ruhrgebiet, aber Herbert Grönemeyer sagt es immer so schön, da wo die Sonne verstaubt, ist es schöner als man glaubt. Also ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch. Ja, aber es geht sicherlich nicht darum, Ihnen jetzt hier meine Autobiografie vorzustellen. Ich möchte Ihnen gerne mein erstes Buch präsentieren. Das heißt, Der Teufel trägt Krawatte. Anders als es vielleicht impliziert, hat es nichts mit Der Teufel trägt Prada zu tun. Also bis auf die Ähnlichkeit des Titels ist da eigentlich, also ich würde sagen, alles anders. ich hatte damals so ein bisschen das Bestreben, mich selber zumindest mal am Schreiben zu versuchen und durfte dann über die Plattform Wattpad so ein bisschen meine ersten Erfahrungen machen und hatte dann gedacht, Mensch, Liebeskomödien sind immer schön, versuch's es doch einfach mal damit. Jetzt ist es
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.